Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin Die Profis. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind an einem wunderbaren Frühlingstag, oder? Also hier zumindest in Potsdam-Babelsberg. Ich hoffe, bei Ihnen ist es ganz ähnlich. Wir werden Sie wieder ein Stückchen weit schlauer machen heute durch Wissenschaft mit sehr interessanten Themen. Wir reden zum Beispiel darüber, wie Musik uns manipulieren kann bei unseren Entscheidungen. Wir reden über den Lauf zum Mond, das Wettrennen. Wir haben ja gerade das Gespräch schon gehört bei Patricia mit dem DLR. Wir machen es nochmal genauer. Wir fragen nochmal, wer ist zuerst auf dem Mond, die USA oder China? Wer wird als erstes landen und warum ist das überhaupt wichtig, dass es dieses Wettrennen gibt? Wir reden auch über ein Protein, was jetzt gefunden wurde und verantwortlich gemacht wird dafür, dass Sie vielleicht schwerhörig sind. Also wenn es Ihnen jetzt schwerfällt, mich so zu verstehen, könnte es daran liegen, dass dieses eine Protein bei Ihnen nicht richtig funktioniert? Und das werden wir am Ende dieser Sendung genauer besprechen. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel gibt es heute zu gewinnen ein Buch namens Die Spinnen, die Neuronen. Warum wir tun, was wir tun. Ganzheitliche Psychotherapie, Körperverhalten und Persönlichkeit im Einklang. Frank Wasmuth ist der Autor. Im Scorpio Verlag ist es erschienen. Wenn Sie das interessiert, dann sollten Sie sich jetzt bewerben bei unserem Wissenschaftsquiz unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Inling mit Time, 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 I'm in the palm of your hand. So heißt dieser Titel. Und ich habe mir sagen lassen, hier ist Silke am Apparat. Hallo Silke, guten Morgen.
Guten Morgen, Stefan.
Silke, geht's dir gut?
Ja, hervorragend.
Bist du auch so müde wie ich nach heute Nacht Artemis gucken, wie die wieder gelandet? Nee. Hast du nicht gemacht?
Nee.
Jetzt sag nicht, das interessiert dich nicht.
Es interessiert mich nicht so sehr wie mein Schlaf.
Oh, na gut, okay. Also das ist natürlich, Schlaf dagegen, kann ich verstehen, ist wichtiger. Ne? Aber so diese Vorstellung mit 40.000 Stundenkilometern so auf die Erde zuzuschießen und dann, weißt du, draußen sind 2000 Grad Hitze an deiner Raumkapsel und rechts und links fliegen die Teile vorbei vom Hitzeschild. Wäre das was für dich?
Selber nicht, aber einer meiner Lieblingsfilme ist Hidden Figures.
Den kenne ich gar nicht. Worum geht's?
Mit den drei Damen bei der NASA.
Doch. Genau, das sind die verborgenen Heldinnen sozusagen der NASA, von denen so selten erzählt wird. Ne?
Genau.
Ja, das war gut, tatsächlich. Schön, Silke. Von wo aus rufst du an?
Friedrichshagen.
Aus Friedrichshagen. Na, da hast du es bestimmt schön, oder?
Super schön.
Ja. Ja. Frühling kommt, habt ihr einen Garten?
Nee, aber ich gucke hier auf eine Fliederhecke, die bald blühen wird. Und ein Birnenbaum, der in voller Blüte steht, ist wunderschön.
Wunderbar. Gut, dann fangen wir mal an. Du weißt, erst nach der dritten Frage gäbe es den Buchpreis. Hier kommt Frage Nummer 1.
Igel hören Ultraschalltöne. Igel haben ein besseres Gehör als bisher angenommen. Die Insektenfresser können selbst Töne im hochfrequenten Ultraschallbereich hören. Forschende der Universität Oxford haben hierzu einen Hörtest mit Igeln aus einer Wildtierauffangstation durchgeführt. Das Ergebnis? Das Igelgehör nimmt einen Frequenzbereich von 4 bis 85 Kilohertz wahr. Igel hören also sehr gut Ultraschalltöne. Zum Vergleich, Menschen hören nur Töne bis 20 Kilohertz.
Na, so HiFi-Freaks wissen das. Die meisten HiFi-Anlagen sind so um 20 Kilohertz. Ja, und das hören die meisten schon gar nicht mehr. Aber Igel hören bis 85 Kilohertz. Da wird es dann richtig schrill, Ultraschall. Ist das so?
Ich glaube das schon, ja.
Du glaubst das schon? Haben wir dich nicht reingelegt? Du hast recht, nämlich. Ja, Igel können besonders gut Töne bei 40 kHz hören, also im Ultraschallbereich, genau in demselben Frequenzbereich, in dem zum Beispiel auch die Rauhautfledermaus, die berühmte Rauhautfledermaus, ihre Echoortungslaute bei der Jagd aussendet. Warum die Igel so gut hören, das wissen die Forscher noch nicht. Ja, eine Möglichkeit wäre, das hat was mit dem Jagen zu tun, aber man weiß es nicht. Und für alle Tierfreunde, die Igel wurden nach den Tests wieder freigelassen. Hier kommt Frage Nummer 2.
Kinder lehnen vegetarische Ernährung ab. Ob mit oder ohne Fleisch, Ernährung ist für viele Menschen ein wichtiges Thema. Forschende der Universität Exeter haben untersucht, wie Kinder zu fleischfreien Diäten stehen und haben dazu junge Menschen im Vereinigten Königreich befragt. Das Ergebnis? Kinder und Jugendliche lehnen eine vegetarische Ernährung häufig grundsätzlich ab, weil ihnen bereits früh bewusst ist, wie wichtig ihnen der Fleischkonsum ist.
Schlaue Kinder.
Ich habe einen Sohn, der ist mittlerweile Pesketarier, aber der hat früher total gerne Fleisch gegessen. Mhm. Bewusst oder unbewusst, keine Ahnung, aber ich glaube, die brauchen einfach erstmal ihre Nährstoffe, bevor sie sich umstellen. Also ich würde sagen, sie lehnen es erstmal ab.
Sie lehnen vegetarische Ernährung ab?
Ja.
Mhm. Und das ist leider falsch. Viele junge Menschen denken schon früh drüber nach, kein Fleisch mehr zu essen. Ja, häufig ab dem Alter von 11 Jahren. Ja, und Kinder und Jugendliche sind dabei aber sehr offen für eine vegetarische Ernährung, haben aber große Probleme, die auch umzusetzen. Und ob es mit einer Ernährungsumstellung klappt, das hängt dann viel mit der Unterstützung der Eltern ab. Und ich nehme an, ihr habt euch da gut geeinigt, oder?
Wir haben uns da wunderbar geeinigt.
Silke, dann sage ich trotzdem danke fürs Mitspielen.
Sehr gerne. Bis dann.
Bis tschüss. Dann. Mach's gut. Tschüss, tschüss. Und dann haben wir hier Klaus in der Leitung. Hallo, Klaus.
Ja, guten Morgen.
Morgen, Klaus. Von was rufst du an?
Aus Wilmersdorf.
Aus Wilmersdorf. Ja. Hast du es da auch schön? Was siehst du, wenn du nach gegenüber guckst, ein anderes wunderschönes Gründerzeithaus?
Auf jeden Fall strahlende Sonne und ein paar Bäume.
No,
wir wohnen im dritten Stock und das ist wunderschön.
Das ist nicht verkehrt. Fahrstuhl?
Ja. Ja, Gott sei Dank.
Ja, in unserem Alter, Klaus, wird das immer wichtiger, ne?
Ja, ich muss es ja zugeben, aber ja.
Okay, also danke erstmal, dass du da bist. Du hast auch gleich die wichtige dritte Frage abgegriffen, denn erst nach der gibt es den Buchpreis und die ist nicht ganz einfach. Sehr konzentrieren jetzt bitte.
Ja.
Wenn Narzissten bewundert werden wollen, schadet das der Beziehungszufriedenheit. Die Zufriedenheit in einer Beziehung leidet deutlich, wenn ein Partner narzisstisches Verhalten zeigt. Forschende der Michigan State University haben hierzu bei rund 5000 Paaren mit Hilfe von Fragebögen zwei Dimensionen von Narzissmus untersucht: den Wunsch, andere zu beeindrucken, und das Ziel, sie abzuwerten. Das Ergebnis? Nur der Drang nach Bewunderung wirkt sich negativ auf die Beziehung aus und verschlechtert die Zufriedenheit mit der Zeit.
Das ist schwierig, ja. Ich kann mir das nicht vorstellen, also ich glaube nicht.
Du glaubst nicht, und dann wollen wir einfach mal diese Antwort hier eintippen. Was kommt dabei raus? Du hast recht. Ja, tatsächlich, die Auswirkungen auf die Beziehungszufriedenheit bei einem narzisstischen Partner, die sind sehr, sehr komplex. Aber entgegen dem, was man vielleicht denkt, führt die narzisstische Bestätigung nicht zu mehr Unzufriedenheit in der romantischen Beziehung. Es gibt aber andere Dimensionen und Ausdrucksweisen von Narzissmus, wie man sie zurzeit ja auch beim sehr bekannten Präsidenten erlebt, die Beziehungen beeinflussen können. Wir wissen nicht, was Melania dazu sagt, ne? Ohne jetzt Namen verraten zu haben.
Er hat ja nichts zu
sagen. Klaus, herzlichen Glückwunsch erstmal. Du hast ein sehr interessantes Buch gewonnen. Es heißt, die spinnen die Neuronen, warum wir tun, was wir tun. Ganzheitliche Psychotherapie, Körperverhalten und Persönlichkeit im Einklang, von Dr. Med Frank Wasmuth geschrieben. Erschien im Scorpio Verlag, würde im Buchhandel 20 € kosten. Aber ich mache jetzt noch dieses Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, du kennst das Spiel, kannst jetzt aufhören, schicken wir dir das Buch. Aber wenn du noch eine Frage möchtest und die richtig beantwortest, gibt es Abo und Buch. Falsche Antwort, beides verloren.
Ja, also Buch interessiert mich auf jeden Fall und ich würde das ganz gerne nehmen.
Also ohne eine vierte Frage dazu.
Richtig.
Okay, ja, ist ein gutes Recht. Klaus, dann sage ich herzlichen Dank fürs Mitspielen. Ne, schönes Wochenende noch.
Ja, danke.
Grüße nach Wilmersdorf. Und vor allen Dingen nicht auflegen jetzt. Ne?
Nein, ist klar.
Mach's gut.
Ja, danke schön.
Tschüss, tschüss. Das ist richtig schwierig. Sprache, ja. Schrift vor allen Dingen, also Buchstaben, geschriebene Wörter und Zeichen, die werden immer seltener im Alltag benutzt, würde ich sagen, wie das Bargeld so ein bisschen, weil viele Menschen eben nicht mehr schreiben, sondern ihren KIs, also zum Beispiel Siri oder Alexa und ChatGPT, alles diktieren per Spracherkennung. Dabei ist Schrift natürlich unverzichtbar, um Wichtiges zu dokumentieren. Sie können das sehen, zum Beispiel gerade am Iran-Krieg. Ja, es gibt kein von allen unterzeichnetes Dokument zur Waffenruhe zwischen den USA, Israel und dem Iran. Niemand kann nachlesen, was da eigentlich vereinbart wurde. Also interpretiert jede Seite die Einigung, wie sie will. Und das führt natürlich zu den Problemen, die wir gerade merken. Wenn Sie wissen wollen, wer die Schrift quasi erfunden hat, dann sollten Sie das neue Buch lesen des Ägyptologen Professor Dr. Ludwig D. Morenz von der Uni Bonn. Es heißt Vom langen Weg zur Schrift. Herr Morenz, guten Morgen.
Guten Morgen.
Jetzt habe ich wahrscheinlich zu viel versprochen, weil die Schrift natürlich nicht nur einen, sondern viele Mütter und Väter hat, oder?
Die hatte sehr viele Mütter und Väter und im Grunde können wir wahrscheinlich 500 Jahre dafür veranschlagen. Etwas problematisch in der heutigen Zeit ist allerdings wahrscheinlich, dass sie schon eher Väter als Mütter hatte.
Mhm. Wie kommt das?
Schriftgebrauch wahrscheinlich eine primär maskuline Kulturtechnik war.
Mhm. Als Laie stelle ich mir das so vor. Am Anfang war die Höhlenmalerei. Da sind also frühe Künstler, die merken, ich kann mit Kohle oder was auch immer die benutzt haben, an der Höhlenwand etwas darstellen. Zum Beispiel ein Tier, was ich jagen möchte. War das der Beginn der Schrift?
Das war eine Vorstufe. Man könnte das vielleicht so sagen, tatsächlich eben dieses Bildermachen hat ja was sehr stark in dem, was wir im Deutschen ganz gut benennen können, wirklich dieses Abbilden. Und dann eben dieser allmähliche Weg zum Sinnbild, dass eben meinetwegen der dargestellte Stier in einem nächsten Schritt dann für, sagen wir, eine Stiergottheit steht. Also insofern abstrakter sich von dem primären Bild löst und dann in einem dritten Schritt eben das Zeichen des Stiers einfach nur für den Lautwert benutzt werden kann. So könnte man sich das als evolutionären Prozess, glaube ich, ganz gut vorstellen.
Okay, da sind jetzt zwei Sachen drin. Zum einen vom Bild selber, also wird Vogel, Hund, Katze, Maus an die Wand gemalt. Das kann man erkennen. Jeder kann sofort sehen, was es ist.
Dann ganz genau.
Dann aber werden irgendwann diese Schriftzeichen abstrakt. Also was ein K, ein Buchstabe K oder ein L oder ein S ist, dieses halbe Acht, das hat für mich ja erstmal nichts zu tun mit dem Sound, den die ausdrücken. Wie kam es dazu?
Ganz genau, das war praktisch eine Übertragung, weil sehr vieles von unserer menschlichen Kommunikation gar nicht so einfach abbildbar ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie eine gegen die Erwartung gehende Aussage formulieren wollen, zum Beispiel im ägyptischen Raum, ich lebe nach dem Sterben. Wenn Sie da nur eben das Leben und das Sterben darstellen würden, dann würde irgendwie ohne die Präposition, die lässt sich nicht einfach so bildlich darstellen. Und da setzt eben diese Referenz der Bilder auf die Sprache an. Und daher diese Notwendigkeit sogar, eben den Sprachlaut auch mit auszudrücken. Ich weiß nicht, ob das Beispiel überzeugt.
Ja, ich weiß nicht, der Sprachlaut, also vielleicht können wir es mal praktisch machen. Ich denke an so einen Sprachlaut wie S zum Beispiel.
Ja.
Wie spiegelt er sich wieder in Zeichen?
Wir kennen vielleicht aus Kinderzeiten alle diese Bilderrätsel. Dass man eben im Deutschen eben, was weiß ich, einen See abbilden würde und dann würde man sich darauf einigen, ach, lass mir doch die Vokale weg und so landet man bei dem Lautwert S. Und ganz ähnlich hat das eben bei Hieroglyphen auch funktioniert. Mein neues Lieblingsbeispiel ist das Einkonsonantenzeichen für W, das ist eine Wachtel. Zufällig hat natürlich mit dem deutschen Wort überhaupt nichts zu tun, aber die Ägypter haben wie wir auch den Wachtelgesang gehört und der ist wie.
Mhm.
Also wer das mag, kann das gut nachhören. Und daraus ist dann eben wegen dieses Rufes ist die Wachtel zum Zeichen des Lautwerts W gewählt worden. Bedeutet also überhaupt nicht mehr die Wachtel in der Schrift.
Ist das denn eine Entwicklung gewesen, die top-down erfolgt ist? Also da waren die Gelehrten, die Schriftgelehrten, oft wahrscheinlich auch die Priester, die sich diese Schriftzeichen ausgedacht haben und sie dann irgendwann sehr viel später dem Volk überbracht haben? Oder war es umgekehrt? Man hört rein in die Sprache des Volkes und entwickelt daraus die Schriftzeichen.
Beides. Also vereinfacht gesagt, in Ägypten gab es in dem Sinn keinen Martin Luther, der dem Volk aufs Maul geschaut hat, wie er das so plakativ gesagt hat. Das war wirklich sehr, sehr durchmischt. Was mir allerdings, glaube ich, sehr wichtig dabei ist, das spricht ein bisschen gegen den reinen Top-Down-Approach, dass eben niemand das System Schrift schon im Kopf haben konnte, sondern dass sich das erst graduell aufgeschaukelt hat. Man hat hier was probiert, da was probiert, dort mal einen Lautwert gebildet, dann noch einen gehabt. Und irgendwann waren das dann am Ende so viele geworden, dass man gemerkt hat, ach ja, da steckt ja ein Sprachsystem dahinter. Und die ägyptische Sprache hat wie jede Sprache eben ein begrenztes Inventar von relevanten Lautwerten. Das sind in der Regel immer zwischen 20 oder 30 Lautwerten, die relevant sind. Mhm. Und so ist dann nach lauter Einzelversuchen ist erst in dem nächsten Schritt so eine Art Systematisierung entstanden. Also man könnte sagen, das System Schrift war erst dann da, als eben diese Erkenntnis auf einer sehr abstrakten Weise wirklich dann präsent war. Man hat eben nur ein begrenztes Inventar von Lautwerten. Das ist ein kognitiv sensationeller Schritt, den wir uns heute mit unserem Training des Schreibens gar nicht mehr rückwärts vorstellen können,
Vom langen Weg zur Schrift über Abstraktion und Sedimentierung im Niltal des 4. Jahrtausends, so heißt dieses Buch des Bonner Ägyptologen Professor Dr. Ludwig D. Morenz. Herr Morenz, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen und wünsche noch ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich auch. Computermodelle, da sage ich allen Forschern nichts Neues. Die helfen den Forschenden schon lange dabei, Experimente zu simulieren, ohne dass man es im Labor krachen und stinken lassen muss. Am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena, da hat der Bioinformatiker-Doktorand Martin Bagisch eine Software mitentwickelt, die die Entwicklung ganzer Tierpopulationen simulieren kann. Was daran besonders ist und neu, das verrät er uns nun selbst. Herr Bagisch, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was kann ich machen mit Ihrer Software namens Aegis?
Ja, also die Software ist für evolutionsbiologische Fragen gemeint. Also das bedeutet zum Beispiel, wenn sich ein Umweltfaktor X verändert, wie passen sich die Lebewesen daran an? Also wie sind die Nachkommen nach vielen Generationen anders von ihren Vorfahren? Und forschen wir, wie sich die altersspezifische Sterberate und die altersspezifische Reproduktionsrate verändert. Und die Faktoren, die wir forschen, sind zum Beispiel Ressourcenbegrenzung, Demografie, Mutationen, Krankheiten und so weiter.
Was heißt die altersspezifische Sterberate?
Individuen, sie sterben mit verschiedener Wahrscheinlichkeit, bedingt von ihrem Altern. Also wenn wir jung sind, dann haben wir relativ niedrige Sterberate. Und wenn wir dann alt sind, sterben wir mit viel höherer Rate. Mhm. Und das liegt einfach an das Altern, also der Prozess, der grundlegend hier ist.
Und Sie können jetzt in Ihrer Software bestimmte Parameter eingeben, die sozusagen diese Sterberate-Wahrscheinlichkeit verändern?
Genau, ja. Also wir verändern die verschiedenen Umweltfaktoren, also also Ökologie und so weiter. Und dann wir observieren, wie diese Sterberate sich mit der Zeit verändert, evoluiert.
Mhm. Und das ist neu? Hat sowas noch nie gegeben?
Ja, also es gab Modelle, die einfacher sind und die spezifisch für irgendwelche spezifische Forschungsfragen waren, aber die waren nicht zugänglich, benutzbar und generalisierbar. Und mit dieser Software jetzt kann man viele verschiedene Fragen beantworten und muss man nicht ein Meister sein, in diesem Feld die Software zu benutzen.
Sondern es geht auch auf meinem PC zu Hause. Das ist natürlich ganz schön. Machen wir es mal an einem konkreten Beispiel fest. Ich glaube, eines der ältesten Lebewesen ist der Grönlandhai, richtig?
Ja.
So 400 Jahre alt können die werden. Was kann ich jetzt machen, wenn ich bestimmte Fragen habe zum Grönlandhai mit Ihrer Software?
Ja, zum Beispiel, Sie können, Sie haben generell keine Prädatoren, weil Sie so groß sind. Mhm. Und wenn sich das verändern würde, dann können wir Prädatoren in die Simulation einfügen und wir können dann observieren, ob das den Alterungsprozess irgendwie verändert, weil die Hallen sich vielleicht dazu anpassen würden. Wenn sie zum Beispiel sowieso von Prädatoren nach 200 Jahren gekillt würden, dann gibt es auch keinen Grund für Evolution, die so lange Lebensdauer zu erhalten. Und dann vielleicht evoluieren sie eine kürzere Lebensdauer.
Verstehe. Was hat denn diese Evolution, also ich meine, was löst denn das Alter überhaupt aus? Ist das immer ein genetischer Faktor? Das heißt, verändert die Evolution die Genetik dieser Lebewesen?
Genau, ja. Also Altern ist ein Prozess, der multifaktoriell ist. Also wenn wir über Menschen denken, dann können wir sagen, es gibt Faktoren, die wir kontrollieren können: Ernährung, Alkoholkonsum und so weiter. Und
dann bei Grönlandhaien eher selten, ne? Alkoholkonsum?
Ja, genau. Und bei so Naturarten gibt es, also Genetik ist ein großer Faktor da, insbesondere wenn wir verschiedene Arten vergleichen. Und die Evolution kann nur die Evolution vor allem kontrolliert, also verändert die genetischen Teil der Altern.
Nun ist ja der Mensch im Grunde genommen auch nur ein Tier. Kann ich da auch über Menschen Aussage treffen, welche Faktoren Sterbewahrscheinlichkeit verringern oder erhöhen?
Ja, also Menschen sind auch ein Tier. Sie können auch Menschen in der Software modellieren. Menschen sind aber ein bisschen weird, weil wir sind so komplex, wir haben diese großen kulturellen Unterschieden. Es gibt diese behavioral Komponenten, die sehr stark variieren und eigentlich ein Menschen.
Mein Lebensstil, also auf Deutsch?
Ja, der genetische Teil macht einen kleineren Unterschied relativ zu den anderen Faktoren, die wir kontrollieren, wie Ernährung zum Beispiel.
Also AEGIS ist das Akronym für die Software, AEGIS, sollte Sie das interessieren. Sie können das ganz zu Hause dann machen, brauchen nicht mehr ins Labor fahren, ist also fürs Homeoffice geeignet, entwickelt mit vom Bioinformatiker-Doktoranden Martin Bargitsch vom Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena. Herr Bargitsch, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Dankeschön.
Ich begrüße an dieser Stelle auch alle, die jetzt erst wach werden, weil sie natürlich nachts um 2 nicht schlafen konnten, sondern zuschauen wollten, wie der kleine Betriebsausflug namens Artemis 2 um Erde und Mond sein glückliches Ende erreicht hat mit der Landung der Orion-Kapsel im Pazifischen Ozean. Alles gut gegangen. Auf dem Rückflug hat auch das Klo wieder funktioniert an Bord. Und 2028, so ist die Planung jetzt, dann soll auch wieder gelandet werden auf dem Mond mit Artemis 4. So plant es die NASA derzeit. China will spätestens 2030 folgen, aber man weiß das nicht genau, warum das den Amerikanern so wichtig ist, auch diesmal schneller zu sein als andere. Keine Ahnung. Fragen wir mal nach bei Dr. Anke Pagels-Kerb. Sie ist Bereichsvorständin Raumfahrt beim DLR, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ist das nur Eitelkeit, wieder die Ersten sein zu wollen, oder steckt mehr dahinter?
Ich würde es nicht ausschließen, dass auch so ein bisschen Eitelkeit mit dabei ist. Die USA ist als Erste auf dem Mond gelandet und dann war tatsächlich der Mond eine ganze Weile lang, also nach Anfang der 70er, so ein bisschen aus dem Blickfeld raus. Und man hat sich dann mehr auf den Mars konzentriert. Und 2017, 2018 hat man dann mitbekommen, dass die Chinesen auf dem Mond gelandet sind. Die sind auch auf der Mondrückseite gelandet. Und auf einmal rückte der Mond wieder in den Vordergrund. Und insofern kann man das nicht ausschließen, dass da ein bisschen Eitelkeit dahinter steckt, dass man eben jetzt nicht mehr der Einzige ist, der den Mond mal der auf dem Mond erfolgreich gelandet ist. Mhm. Und insofern ist da schon auch wieder, wie damals in Ende der 60er, so ein kleines Wettrennen entstanden.
Und unter Donald Trump scheint ja jetzt auch zu gelten, Geld spielt keine Rolle. Ich habe mal nachgerechnet, diese Artemis-2-Mission kostet die Amerikaner ungefähr so viel wie, Achtung, 2 Tage Irankrieg. Ja, also man sagt, Irankrieg kostet die Amerikaner 2 Milliarden am Tag und Artemis 2 4 Milliarden. Da kann man davon ausgehen, dass die Finanzierung wahrscheinlich noch lange gesichert ist, oder?
Da fällt mir doch direkt ein, dass es offensichtlich ja durchaus eine sehr sinnvolle Möglichkeit gibt, Geld auszugeben, ja, indem man um den Mond fliegt.
So sieht's aus.
Ich glaube, da hat die gesamte Gesellschaft mehr von. Mhm. Ja, natürlich. Es kostet sicherlich eine ganze Menge Geld. Mhm. Tatsächlich muss man aber auch einfach mal umrechnen, wie viel Geld da wirklich in herausragende Technologien investiert wird. Und die Technologien, die bleiben ja nicht im Weltall oder die werden auf dem Mond verbleiben oder werden verbrannt oder sowas, sondern da sind enorm viele herausragend ausgebildete Menschen dabei, die die Grenze des Machbaren immer weiter nach hinten verschieben. Und solche Missionen sind einfach auch für eine Gesellschaft ein unglaubliches Asset, sich selber weiterzubilden und Technologien zu entwickeln und zu erproben.
Kommen wir nochmal auf die Konkurrenz zurück zwischen den USA und China. Nun ist ja Artemis kein rein US-amerikanisches Projekt. Die NASA arbeitet da zusammen mit den europäischen und kanadischen Weltraumagenturen, also nicht America First, sondern eher Space United. Und an Bord ging es so divers zu wie auf der Enterprise. Ja, Victor Glover, der erste Schwarze, Christina Koch, die erste Frau, Jeremy Hansen, der erste Kanadier auf einer Mondmission. Das sind ja schon fast woke Verhältnisse, in Anführungsstrichen, wie Donald Trump sie hasst, ist aber auch nur die Generalprobe. Glauben Sie, das bleibt so, bis Artemis 4 auf dem Mond landet, werden wir da eine Frau auf dem Mond sehen?
Ich glaube, es bleibt so, ja. Man kann sich sicherlich dagegen wehren, aber man wird damit nicht durchkommen. Das ist einfach nicht nur eine bestimmte Personengruppe gibt, die ins All fliegt. Es wird immer Leute geben, die dagegen wettern, aber man vergibt sich eine ganze Menge Potenzial, wenn man Personen einfach ausschließt. Und wir haben an dieser Mission gesehen, eine Zusammenarbeit ist absolut essentiell und nur so funktioniert es.
Mhm. Auch SpaceX war beteiligt an Artemis, die Firma von Elon Musk, die angeblich an die Börse strebt, aber nicht mehr zum Mars. Zunächst will sich auch Musk um den Mond kümmern. Mit der NASA gab es Streit um das Landemodul, was SpaceX bauen sollte. Wie ist denn da eigentlich der Stand der Dinge?
Bin ich tatsächlich nicht sprechfähig an der Stelle. Da bin ich tatsächlich überfragt, wie da der Stand ist. Bei der Artemis 3-Mission soll es ja darum gehen, verschiedene Landemodule oder Kopplungsversuche auszuprobieren. Insofern würde ich sagen, dass wie da der Stand ist, sehen wir dann, wenn die Artemis 3-Mission wirklich in die Planung geht. Ich muss aber dazu sagen, der Zeitplan 27 ist für mich sehr ambitioniert.
Für Artemis 3?
Für Artemis 3. Ich sehe ja schon, wir haben bei Artemis 1 und 2 einige Verzögerungen gehabt. Und insofern glaube ich persönlich eher nicht daran, dass Artemis 3 schon 27 starten wird. Das würde ja letztendlich bedeuten, die in spätestens 3-4 Monaten mit allen Entwicklungen fertig sein müssen, um dann in die Tests zu gehen, um dann 27 zu starten. Da bin ich skeptisch und das halte ich für enorm ambitioniert.
Nun, jetzt mal so unter uns, ja, so privat gefragt, hört ja gerade keiner zu. Es dürften ja viele gar nicht mitbekommen haben, dass Deutschland sogar eine eigene Bundesministerin für Raumfahrt hat, Dorothea Bär von der CSU. Wird die es schaffen, eine Deutsche oder einen Deutschen auf den Mond zu schicken?
Na, die Aussage steht. Also insofern bin ich da durchaus zuversichtlich, dass man das schaffen kann von deutscher Seite. Jemanden aus unserem aktiven Astronautenkorps oder eben aus dem Reservekorps in Richtung Mond zu schicken. Das glaube ich schon.
Und 2028 oder eher 30?
Ich tippe eher auf 30. Wenn die Artemis 3-Mission sich verschiebt, verschiebt sich Artemis 4 auch.
Und wer wird dann der Erste sein auf dem Mond? Die Chinesen wieder oder die Amerikaner?
Die ersten waren ja erstmal die Amerikaner.
Ja.
Jetzt in diesen anstehenden Jahren vermute ich tatsächlich, dass die Chinesen schneller sein werden.
Okay, wir können unsere Wetten noch abgeben in den Wettbüros. Anke Pagels-Kerb hat gerade ihre gemacht, hier die Bereichsvorstände Raumfahrt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Frau Pagels-Kerb, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne, Dankeschön.
Neulich lief ein alter Song von Kim Wilde im Radio. Und auf einmal, flash, stand ich in Westerland, auf Sylt, in der Friedrichstraße dort, und hatte in der Nase diesen typischen Westerland-Duft, also eine Mischung aus Zimtwaffeln und Meeresbrise. Warum? Weil offenbar meine Erinnerungen an einen schönen Sylt-Urlaub vor vielen, vielen Jahren mit genau diesem alten Kim Wilde-Song verknüpft waren. Verrückt. Ja, Werbe- und Marketing-Experten kennen diesen Effekt schon lange. Die wissen, dass Musik Erinnerungen und Gefühle auslösen kann und nutzen das natürlich schamlos aus, um uns Konsumenten zu manipulieren. Die Mechanismen dahinter erforscht die Musik- und Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Ann-Christine Herget vom Research Hub der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Frau Herget, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wir wollen natürlich nicht nur auf böse Kapitalisten schimpfen, die unsere Lust auf Musik ausnutzen. Sie haben in einer Studie mal nachgewiesen, Musik kann auch soziale Verhaltensweisen fördern. Wie funktioniert das denn?
Ja, die tatsächlich ganz genauso, also die gleichen Mechanismen, die auch die bösen KapitalistInnen nutzen. Mhm. Wir wissen, dass Musik uns emotional ansprechen kann und Musik kann aber auch Bedeutung vermitteln. Und in dem Augenblick ist natürlich die Bedeutungssparte relativ breit. Das heißt, wenn ich ein Medienformat habe, das an sich zum Beispiel eine soziale Verhaltensweise, zum Beispiel, dass wir mehr spenden sollen für Menschen, die kein Zuhause haben. Wenn dieses Medienformat das quasi ganz klar adressiert und wir dann eine Musik drunter legen, die emotional total gut passt und uns so richtig packt und gleichzeitig die dann vielleicht auch im Text noch transportiert, dass wir uns vielleicht besser umeinander kümmern sollten, dann kann das dazu führen, dass Menschen, wenn die dieses Medienformat schauen, tatsächlich danach eher denken, oh, weißt du was, vielleicht sollte ich jetzt mal doch hier an der Stelle was spenden.
Aber woher weiß ich denn als Macher eines solchen Clips, welche Musik die richtige ist? Ich denke da zum Beispiel an Filme, die Spannung nur aus der Musik ziehen, wo gar nichts passiert auf der Leinwand, aber die Spannung kommt aus den Geigen. Oder wenn einem die Geigen die Tränen aus den Augen ziehen, obwohl der Filminhalt ziemlich banal ist, woher weiß ich, dass das funktioniert?
Das ist tatsächlich eines der Geheimnisse der PraktikerInnen, dass wir gerade auch wirklich, also der Menschen, die Medien schaffen, dass wir gerade auch wirklich erforschen. Und da gibt es einerseits einfach bestimmte Konventionen, mit denen wir von klein auf sozialisiert werden. Also zum Beispiel die Geigen, die schmachtend romantisch im Hintergrund spielen, die Sie gerade auch schon angesprochen haben. Mhm. Von klein auf wissen wir, wenn das passiert in den Medien, dann passiert danach was Romantisches. Und deswegen gibt es quasi so ein Foreshadowing-Effekt. Das heißt, die Musik greift vor, dass danach was total Romantisches passt und unser Gehirn hat sich das gemerkt. Also eine andere Variante von dem, was Sie eben beschrieben haben mit Westerland, also nicht eine Musik, die Sie ganz persönlich mit etwas verbinden, sondern bestimmte musikalische Parameter oder Stereotype, die wir alle gelernt haben, die etwas Bestimmtes bedeuten, die dann eben dazu führen, dass das wirklich abgerufen wird, relativ unabhängig davon, also nicht komplett, aber durchaus unabhängig davon, was im Bild zu dem Zeitpunkt passiert.
Aber ich bin ja vermutlich auch nicht der Einzige, der dann automatisch in so eine Abwehrhaltung geht und sagt, oh nee, diese Geigen jetzt, ne, die wollen jetzt, dass ich merke, hier wird es dramatisch oder dass ich mitfühlen muss, da wehre ich mich dagegen. Was dann?
Genau, das ist dann die sogenannte Reaktanz. Ich fühle mich selbst in meiner Freiheit beschränkt, dass ich so darauf reagiere, wie ich reagieren will. Und wenn das Medienformat zu klar in eine bestimmte Richtung mich stupst, dann sage ich so, stopp, jetzt bin ich auch raus. Und dann werde ich auch wirklich aus dem eigentlichen Medienrezeptionsmechanismus so rauskatapultiert. Weil eigentlich sitze ich ja gerade zurückgelehnt, tiefenentspannt und lasse mich so berieseln von so einem Film. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt soll ich manipuliert werden, dann haben wir so einen Schutzmechanismus, Gott sei Dank, und sind eben Gott sei Dank nicht indoktrinierbar, manipulierbar, ganz einfach über Medien und eben auch Musik.
Sie haben in einer anderen Studie die Wirkung untersucht von Hintergrundmusik in Nachrichten, Reportagen und Dokumentationen, Filmen, ja, Fernsehnachrichten und so. Und da lautet das Ergebnis, die Musik muss zum Inhalt passen, sonst stört sie. Also ähnlich wie jetzt. Aber stört Musik nicht grundsätzlich immer in nachrichtlichen Filmbeiträgen, die uns ja neutral informieren und nicht emotional manipulieren sollten?
Das ist jetzt eine große Frage, ob denn heutzutage es wirklich noch möglich ist, wenn wir nicht einfach nur einen Sprecher haben, der einen Text vorliest, dass wir wirklich neutrale Berichterstattung haben, weil wir haben, also sobald wir einen Menschen sehen, ist das ja schon nicht mehr neutral, weil den finden wir zum Beispiel sympathisch oder charismatisch oder furchtbar. Mhm. Sobald wir tatsächlich da in irgendeiner Form mehr haben als einfach nur die absolute banale Information in der Zeitung zum Beispiel, dann ist das immer irgendwie in irgendeiner Art und Weise in eine Richtung lenkend. Und dann kann man versuchen, als Medienschaffende das so ausgewogen wie möglich zu machen. Aber es ist echt schwer, das alleine also auf der auditiven, also der sprachlichen Ebene und der Bildebene ausgewogen zu machen. Das heißt, uns lenkt sowieso immer irgendwas. Und die Musik ist dann einer von vielen Faktoren, die lenken kann. Und da geht es dann einerseits darum, dass die Medienschaffenden das im Hinterkopf haben und einfach wissen, was sie tun. Das heißt, ein ausgewogener Beitrag sollte auch von der Musik her möglichst dann eben nicht in eine bestimmte Richtung lenken. Und auf der anderen Seite die Zuschauenden oder Hörenden, dass die auch im Hinterkopf haben, Moment, ich kann hier nicht nur von dem, was gesagt wird und dem, was ich lese und dem, was ich sehe, beeinflusst werden, sondern auch von der Musik, dass ich das im Hinterkopf habe und mich quasi dafür entscheiden kann, gehe ich jetzt mit oder das, was wir eben gerade schon gesagt haben, sage ich hier für mich nie Stopp, das führt mich jetzt in eine Richtung, in die ich eigentlich gar nicht will.
Also wenn die Tagesschau bei Ihnen anrufen würde und sagen würde, Frau Herget, wir suchen eine gute Hintergrundmusik für unsere Nachrichten, was würden Sie sagen?
Also tatsächlich habe ich eine Zeit lang im ZDF gearbeitet. Das war jetzt nicht die Tagesschau, aber wir haben durchaus mittlerweile bei Nachrichten, also den richtigen Nachrichtenformaten, haben wir noch nicht so viel Musikeinsatz. Aber zum Beispiel bei Magazinbeiträgen. Und da geht es auch wirklich immer darum, dass man sich fragt, was ist jetzt die Intention des Medienformats? Versuchen wir wirklich so neutral wie möglich Informationen zu vermitteln?
Ja.
Dann ist es durchaus sinnvoll, vielleicht die Musik wegzulassen. Geht es aber zum Beispiel schon in die Infotainment-Richtung? Also geht es mir auch darum, dass die Menschen einschalten und Spaß daran haben, einzuschalten, dann ist es vielleicht durchaus sinnvoll, mit Musik zu arbeiten, gerade weil auch also die Privaten zum Beispiel ihre Nachrichten immer mit Musik unterlegen und deswegen vielleicht auch höhere Einschaltquoten haben, weil es einfach packender ist, dort einzuschalten.
Ja, nicht in Berlin und Brandenburg, Gott sei Dank. Aber herzlichen Dank, dass Sie uns diese Mechanismen erklärt haben. Die Musik- und Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Ann-Christine Herget vom Research Hub der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende, Frau Herget.
Ja, ebenso und vielen Dank für die Einladung.
Danke. Wenn ich jetzt hier zu Ihnen spreche, dann geschehen viele Wunder gleichzeitig. Ja? Das Mikrofon vor meiner Nase, das nimmt die Schallwellen aus meinem Mund auf und immer dran denken, ich erkläre Ihnen das als Laie. Ich bin also nicht der Profi, was das angeht. Aber das Mikrofon nimmt die Schallwellen auf, wandelt sie um in elektrische Signale. Der Radiosender schickt diese Wellen zu Ihnen über den Äther oder das Internet, wo sie dann in Ihrem Empfangsgerät von elektrischen Signalen zurückverwandelt werden in Schallwellen, die aus Ihren Lautsprechern kommen. Und diese Schallwellen werden dann wieder von Ihren Ohren in elektrische Signale umgewandelt, die Ihr Hirn hoffentlich als meine Stimme erkennt. Genial. Aber wie funktioniert das genau, dass wir Sound hören können? So ganz genau ist es noch nicht vollständig verstanden worden. An der Uni Marburg hat nun ein Team entdeckt, dass unser Hörvermögen was zu tun hat mit einem bestimmten Protein, ohne dass Sie mich vermutlich nicht verstehen könnten. Die Ergebnisse Ihrer Studie vorstellen lassen wir uns von Professor Dr. Katrin Reimann, die Oberärztin für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, leitet das Cochlea-Implantzentrum der Uni Marburg. Frau Reimann, guten Morgen.
Guten Morgen. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gern. Es geht zunächst um die äußeren Haarzellen im Innenohr. Was sind das für Zellen und was ist deren Aufgabe?
Also die äußeren Haarsinneszellen, davon haben wir drei Reihen. Und die sind verbunden mit der Tektorialmembran, die oben drüber liegt, über ihre Haarsinneszellen, also ihre Stereozilien. Und die verstärken das Schallsignal, sodass die innere Haarsinneszelle, dass es da laut genug ist, dass es dort ankommt. Die können sich nämlich länger und kürzer machen und dadurch dieses Wellensignal stärker machen.
Also so ganz verstehe ich nicht, wie diese Verstärkung funktioniert. Es ist eine biologische Verstärkung durch Haarzellen, aber warum nehmen wir dadurch Geräusche lauter wahr?
Diese Haarsinneszellen können sich, die werden depolarisiert durch die Schallwelle und dadurch können sich diese Haarzellen verkürzen oder verlängern.
Was werden die depolarisiert? Was heißt das?
Depolarisiert. Das heißt, wenn die Schallwelle bei den Haarsinneshärchen ankommt, dann werden diese Haarsinneshärchen abgekippt. Das ist so, wie wenn sie im Sturm in Norddeutschland stehen und ihre Haare nach hinten gepustet werden. Mhm. Und dadurch werden kleine Kaliumkanäle geöffnet. Das nennt man mechanoelektrische Transduktion. Mhm. Und dadurch kann Kalium in die Zelle reinkommen. Und wenn wir viel Kalium in einer Zelle haben, dann entsteht ein elektrisches Potenzial in dieser Zelle. Und dadurch verkürzen oder verlängern sich diese Zellen und verstärken das Schallsignal. Und 50-60% unseres Hörens findet erst dadurch statt, dass das Signal lauter wird im Innenohr.
Sie haben nun ein Protein identifiziert, das Sie an den Spitzen dieser Haarzellen gefunden haben. Was macht das da?
Das müssen Sie sich so vorstellen. Wir bestehen ja aus vielen Proteinen. Und damit diese Haarsinneszellen in dieser Membran oben verankert sind, in der Tektorialmembran, muss eine Verbindung von innerhalb der Zelle nach außerhalb der Zelle hergestellt werden.
Eine mechanische Verbindung.
Eine mechanische, stabile Verbindung. Und dieses Protein ist, wie wenn Sie zwischen der Tür stehen und einen Arm nach innen und einen Arm nach draußen stecken, dann schnappt dieses Protein mit dem inneren Arm die Proteine, die innen in der Zelle sind, und mit dem äußeren Arm die Proteine, die außen in der Zelle an dieser Tektorialmembran dran sind, und verbindet die stabil miteinander, sodass dann, wenn die Schallwellen, wenn das Signal ankommt, dieses Sinneshärchen auch abgelenkt wird und dieser Kaliumkanal auch aufgehen kann.
Mhm. Das heißt, die Haarzellen im Innenohr verstärken Geräusche nur dann, wenn sie mit der Membran über den Haarzellen durch dieses Protein verbunden werden.
Genau, richtig. Und die sind auch noch untereinander verbunden. Mhm. Da gibt es auch noch, es ist die gleiche Verbindung, aber das ist auch wichtig, dass die, sind ganz viele Härchen, dass die alle das gleichzeitig machen und eben auch oben mit dieser Tektorialmembran.
Ohne dieses Protein fehlt die Verbindung, dann entsteht Gehörverlust. Sie haben das in Tierversuchen festgestellt. Gibt es das denn in der Natur, dass dieses Protein fehlt bei uns, bei Menschen? Also ist ein fehlendes Protein immer der Grund für Schwerhörigkeit?
Nein. Nicht immer. Also der Grund für Schwerhörigkeit ist ganz mannigfaltig. Das kann auch lärminduziert sein, das kann altersinduziert sein, das kann ganz viele andere Erkrankungen sein. Aber in diesem Proteinkomplex gibt es ein Protein, von dem man schon weiß, das Stereocilin, dass es für viele der erblich bedingten Schwerhörigkeiten verantwortlich ist. Und unser Protein haben wir jetzt noch nicht im Menschen gefunden, aber das ist ja auch sehr, sehr neu. Und wir haben ja jetzt auch gerade erst verstanden, was es macht. Das heißt, wir gucken auch gerade erst seit relativ kurzer Zeit danach, das im Menschen zu finden. Und wir finden das auch nur, wenn wir Patienten, die schlecht hören, genetisch untersuchen. In Marburg machen wir das jetzt und gucken alle Patienten an, die schlecht hören, ob da eben eine Mutation vorliegt.
Mhm. Also dann können wir dieses Interview beenden mit dem schönen Satz, weitere Forschung ist nötig, um zu schauen, was es für den Menschen bringt, richtig?
Weitere Forschung ist immer nötig, aber natürlich haben wir die Hoffnung, dass wenn wir immer mehr Proteine kennen, die im Innenohr stattfinden und fürs Hören verantwortlich sind, dass wir in Zukunft, und das ist zum Beispiel unsere nächste Studie, versuchen, dieses Protein durch eine Gentherapie wieder zu ersetzen und dadurch das Gehör wieder herzustellen.
Professor Dr. Katrin Reimann war das, die Oberärztin für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Sie ist Leiterin des Cochlea-Implantzentrums der Uni Marburg. Frau Reimann, ich habe es verstanden, das ist schon mal das Wichtigste und nicht nur akustisch. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Alles klar, vielen Dank.
Danke Ihnen, schönes Wochenende.
Danke gleichfalls, tschüss.
Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Die ersten Affen haben sich in kaltem Klima entwickelt. Urprimaten stammen vermutlich aus Nordamerika. Dort war das Wetter vor 66 Millionen Jahren zeitweise sehr kalt. Um in diesem Klima zu überstehen, haben unsere Urvorfahren womöglich Winterschlaf gehalten. Im Laufe ihrer Evolution sind die Primaten dann aber wahrscheinlich in wärmere und tropische Gebiete ausgewandert.